Das ist in diesem Jahr entstanden. Es sollte eigentlich um Gewalterfahrungen in der Kindheit, Inzestgeschichten handeln. Und da wir doch zwei spirituelle Blödmänner sind, ist natürlich ganz was anderes bei rausgekommen. Ein bisschen auch von den Schwierigkeiten, sich überhaupt zu nähern da, wenn man nicht Schüler-Lehrer-Beziehungen hat, sondern so auf gleicher Augenhöhe operiert, hören wir gleich am Anfang.
Ich steige direkt ein. Wie kommt man dazu, sich mit einem wildfremden Mann zu einem gemeinsamen Buch zu verabreden? Noch dazu, um diese intimsten Themen zu offenbaren. Einem Mann, dem ich nur einmal begegnet bin. Einem Mann, von dem ich nicht mehr wusste, als dass er kein Blatt vor den nicht spirituellen Mund nimmt. Ist es die Sehnsucht nach Demaskierung? Ist es der Druck der Erwartungen an sich selbst und der Öffentlichkeit, dem man einfach nicht mehr genügen möchte? Wenn man von der eigenen Scheinheiligkeit die Schnauze gestrichen voll hat? Ist es die glühende Sehnsucht, endlich zu verglühen im Feuer der Wahrheit? Die glühende Sehnsucht, sich selbst auszulöschen, also das, was zu viel war, immer noch ein zu viel. Und dazu braucht es ein Gegenüber, einen, der einem nicht nach dem Mund redet, einen, der alle Himmel und Höllen kennt, ihnen aber nicht gehört. Oder ist man schier lebensmüde und nicht ganz dicht, wenn man sich trifft mit einem Advocatus Diaboli? So oder ähnlich kam es zu unserer Verabredung. Eine Verabredung zwischen Patrick, Eigner und Nabia. Eine Verabredung, die sich als reine Gnade herausstellen sollte. Was für ein Segen.
Über was reden wir?
Es geht um Abgründe, sexuelle Gewalt, Inzest, grauenvolle Angst und Dunkelheit. Es geht um perfide Isolation, Abhängigkeit, ein Baby, das nicht leben durfte und einen Albtraum. Der von Grausamkeit, Gewalt, Sadismus und Machtmissbrauch durchdrungen ist. Es geht um Drogen, die betäuben, doch nicht den irrsinnigen Schmerz, der sich nicht betäuben ließ. Es geht um moderne Inquisition, Verfolgung und Diffamierung. Es geht um Verlust, um Schmerz und Trauer und um ein kleines Mädchen, das am Fenster steht, lebendig begraben ist und sich wünscht, dass es jemand mit nach Hause nimmt. Es geht innerhalb dessen um ein tiefes Wissen, um einen Triumph, dass das, was das Mädchen wirklich ist, nicht besessen werden kann, nicht zerstört werden kann. Aber das Mädchen muss vertrauen bis zum Schluss, bis das Leben einen Punkt macht, einen Strich zieht unter diese Geschichte, die so reichhaltig ist wie 5 Leben gleichzeitig. Leben, das dieses Mädchen, diese Frau über die Grenzen des Erträglichen führt, in Bereiche der Seele, die ihr Zugang geben zu einer Quelle von Kraft und Liebe, die so erfüllend ist, dass die Geschichte nach und nach verblasst. Nur der Körper spricht noch davon und zeigt es mit bestialischen Schmerzen, die wieder und wieder kehren, weil alles, alles, alles nach Hause zurück will, zurück zur Quelle. Es geht um diese Welt, in der das Mädchen Zuflucht gefunden hat. Ihr innerstes Zuhause, reines Licht, jenseits dieses Wahnsinns. Es geht um Liebe, unendliche Liebe und das Gefühl, dass alles umsonst war. Paradox, völlig verrückt, wundervoll.
Du schreibst, Leben, das dieses Mädchen, diese Frau über die Grenzen des Erträglichen führt, in Bereiche der Seele, die ihr Zugang geben zu einer Quelle von Kraft und Liebe, die so erfüllend ist, dass die Geschichte nach und nach verblasst. Und du schreibst, es geht um diese Welt, in der das Mädchen Zuflucht gefunden hatte, ihr innerstes Zuhause, reines Licht, jenseits dieses Wahnsinns. Und du schreibst, wundervoll. Das klingt in meinen Ohren erst einmal nach einer Betäubung durch esoterischen bzw. spirituellen Unsinn. Und Unsinn dieser Art neigt dazu, nicht lange zu tragen, immer wieder in sich zusammenzubrechen und immer wieder seine ganze Nichtigkeit zu offenbaren. Unsinn dieser Art bringt bestenfalls temporär eine gewisse Entspannung, ist aber auch mit einer Riesenanstrengung verbunden, denn man muss ständig auf die eigenen Gedanken aufpassen. Aufpassen darauf, dass sie nicht in wenigen Sekunden die gesamte Hölle wieder auferstehen lassen. Nichts will ich gegen Betäubungen sagen, aber ehrlicher und vor allem einfacher in der Handhabung sind da gewisse Drogen und Medikamente. Nichts dagegen, sich ab und zu schmerzfrei zu fühlen. Ist auch mal cool. Und fragen möchte ich, von wem wir hier reden. Es wird von einem kleinen Mädchen gesprochen und nicht von ich. Und wenn vielleicht doch von ich, dann soll hinter dem Ich ein Mensch namens Nabia stecken. Da glaube ich nicht daran. Ich glaube auch nicht, dass das von dir oben geschilderte mit einer Nabia zu tun hat. Wie heißt du wirklich? Denn ich glaube ebenfalls nicht, dass ich mich mit einer Nabia verabredet habe. Eine Nabia interessiert mich auch nicht die Bohne. Weder sie noch irgendeine Shakti-Wubbel-Wubbel. Also wie heißt du? Und bist du bereit, von ich zu reden? Von ich ohne Hinweis auf irgendwelches non-duales Hirngewichse.
Shakti-Wubbel-Wubbel. Du findest ja genauso prima Namen wie ich. Muss erst mal lachen. Non-duales Hirngewichse, auch nicht schlecht. Nein, davon ist hier nicht die Rede. Damit kann ich nichts anfangen. Von ich rede ich sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich gemeint bin, wenn du gemeint bist, wenn Kontakt stattfindet miteinander. Wir können uns also liebend gerne auf diese Ebene von ich und du einigen. Kein Problem. Andernfalls wird dieser Dialog wirklich zu einem Shakti-Shiva-Wubbel-Wubbel. Was für viele Theorie bleibt, ist für mich erlebtes Leben. Was du als spirituellen Unsinn bezeichnest, als etwas, was immer wieder zusammenbrechen muss, ist für mich das paradoxe Wechselspiel zwischen dem, was ich bin, was nicht zerstört werden konnte, und dem, was ich auch bin, nämlich nun dieser Mensch, der durchaus verletzt werden konnte und der mit massiven Spätfolgen zu kämpfen hat, aufgrund grausamster Handlungen. Das, was ich bin, war mir damals vollkommen klar, doch es geschah, was geschehen musste. Hineingestellt in ein Schicksal, aus dem es eben kein Entkommen gab. Nichts Weichgespültes, nichts konnte das mildern, was passiert ist. nicht den Schmerz, nicht die Einsamkeit, nicht die grauenvolle Angst, nicht das blanke Entsetzen. Doch da war etwas, das war heil und sicher. Das war pures Licht. Und das war nicht nur in mir, das konnte ich auch in denen sehen, die mich so zugerichtet haben. Deswegen geht es hier um Liebe. Es geht um Dunkelheit und Licht. Es geht nicht um heiliges Gerede, sondern um wildes, grausames Leben, um Leben in seiner ganzen Bandbreite. Paradox. Ich werde gleich noch näher darauf eingehen, wie es dazu kam, was ich genau damit meine. Ja, Patrick, wir sprechen hier über eine Geschichte. Eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, meine Geschichte. Damals hieß sie Carmen. Ich muss diesen Namen nicht verleugnen, sie nicht verleugnen, die Geschichte nicht verleugnen, nichts von all dem verleugnen oder beschönigen. Der Name Nabia ist für mich mehr als nur ein schickes Etikett, weil es sich ja in der esoterischen Branche so gehört. Der Name Nabia ist für mich eine Ressource, eine kraftvolle Erinnerung, ein innerer Raum von Kraft, Zentriertheit und Heilsein. Eine Quelle, die Quelle, aus der ich schöpfen konnte und kann. Denn nur weil dieser Teil der Geschichte vorbei ist, ist die Geschichte von Carmen noch nicht vorbei. Und erst recht nicht die von Nabia. Es gibt also noch viel zu fühlen, denn obwohl die äußere Qual zu Ende ist, ist es die innere Qual noch nicht. Es ist also jetzt die Geschichte einer Erlösung, einer Heilung. Und dazu dient mir der sichere Grund, auf dem ich stehe. Das, was von Anfang an da war, da ist und immer da sein wird. Es ist eher das, was alles lebendig werden lässt, was alles aufwachen lässt. Es ist das, was keinen Spielraum mehr lässt für spirituellen Blödsinn, sondern Raum gibt, zu erkennen, dass ich das alles bin, das alles und gleichzeitig nichts davon. Anstrengend ist das nicht. Ich muss dafür nichts aufrechterhalten, nicht auf irgendwelche Gedanken aufpassen, wie du schreibst, sondern eher etwas sein lassen, so wie es ist. Leben in seiner ganzen Bandbreite. Erleben, was das bedeutet, das Allumfassende. Erleben, was es bedeutet, keinen freien Willen zu haben. Erleben, was es bedeutet, du bist die Quelle allen Lebens. Die Bedeutung des Namens Nabia ist zentriert sein, Meditation und Christusbewusstsein. Ich liebe ihn und trage ihn nicht zum Spaß. Such dir also gerne aus, wie du mich nennen magst.
Dann würde ich sagen, lassen wir das alles mal so stehen. Ich distanziere mich noch schnell von den meisten deiner spirituellen Fantasien und komme somit zu einer Frage, die mir doch sehr interessant scheint. Wir haben hier, wenn wir uns für einen klitzekleinen Moment mal von unserer ach so tollen Göttlichkeit zu entfernen trauen, eine Carmen, die auf die Ohren bekommen hat. Wahrscheinlich auch eine Carmen, die das nicht berührt hat. Ein kleines Mädchen und eine Nabia. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht ein Patrick, ein kleiner Junge, die Nabia-Version des Patricks sicher auch. Nennen wir ihn einfach mal Swami Salami oder King of Currywurst. Und da ist noch etwas anderes. Etwas, das mich hier sehr wundert. Hier ist der Täter, Patrick. Es wundert mich natürlich nicht, dass ich ein Täter bin. Es wundert mich, ich finde es spannend, warum du dieses Gespräch mit mir durchziehen willst und nicht mit einer Frau oder mit irgendjemand anderes. der mehr der Opferseite angehört. Wir haben uns ja in Karlsruhe beim One Spirit Festival 2014 persönlich kennengelernt, unsere Schwingungen mitbekommen und so weiter. In meiner Eigenschaft als Swami, Salami und King of Currywurst also, müsste ich dich selbstverständlich genauso schlecht behandeln, wie all deine Täter es getan haben. Das ist ja wahrscheinlich klar. In meiner Eigenschaft als Täter ist das schlechte Verhalten ja sowieso das natürliche Verhalten. Dir ist aber auch klar, dass ich nicht so weit gehen werde. Dass das, was vielleicht wirklich Gnade wäre, von mir nicht zu erwarten ist. Denn ich stehe ja in der Öffentlichkeit und will auch in Zukunft Bücher verkaufen, Lesungen geben und von der einen oder anderen Skinny Dame sicher auch gemocht bzw. drüber gelassen werden.
Spirituelle Fantasien, keine Ahnung, was du damit meinst. Das Ganze hier ist ein Traum. Gott träumt mich, Gott träumt dich. Doch wenn ich weiß, dies ist ein Traum, bin ich wach. Dann schöpfe ich hier aus dieser Kenntnis, wer ich bin, wer du bist. Keine Fantasie, sondern klares Sehen. Lote meine Möglichkeiten aus, die hier sind, die auftauchen. Bin damit, wie es ist. Erlebe, was es zu erleben gilt. Vom kleinsten, persönlichsten Ich bis in das Allumfassende hinein. Wenn das Leben dich in ein Schicksal stellt, in ein Erleben, wo all diese spirituellen Fantasien und Phrasen Wirklichkeit werden, da gibt es niemand, du kannst nichts tun, es gibt kein Ego, es ist alles eins, bla bla blub. Du bist Liebe, alles ist Liebe und so weiter und so fort. Und dann kannst du mal überprüfen, ob das stimmt, ob wirklich alles Illusion ist, ob wirklich alles eins ist, was da eigentlich los ist. Weißt du, wenn mir ein Messer in den Bauch rammt, dann tut es mir weh, nicht dir. Und doch ist die tiefere Wirklichkeit die, das, was du einem anderen tust, hast du dir selbst angetan. Da wird's dann echt spannend. Dann geht's richtig zur Sache. Und wenn du vom Leben selbst noch nicht verrückt geworden bist, dann wirst du es spätestens, wenn du diese ganzen Paradoxien am eigenen Leib erfährst. Naja, so viel zu Fantasien. Unsere ach so tolle Göttlichkeit. Was heißt das, Patrick? Göttlichkeit erschafft Schatten und Licht, Gut und Böse, Himmel und Hölle. Einzig und alleine ein erwachter, sich seiner Göttlichkeit bewusster Mensch erhält die Chance zu wählen. Gott ist Liebe, aber was hat Gott mit meinen Erfahrungen zu tun? Was hat Gott mit deinen Erfahrungen zu tun? Alles und nichts. Ich könnte jetzt sagen, da ist Gott, der Vergewaltigung erlebt, da ist Gott, der als Vergewaltiger oder Kinderschänder auftritt. So wird es ja oft dargestellt. Aber stimmt das? Und frag mich jetzt nicht, wann diese ganze Scheiße angefangen hat. Ich habe keine Ahnung. Liebe ist die einzige Ursache von allem, allem zugrunde liegend. Unser Menschsein, unsere Programmierung ist der Filter, der sozusagen das auf die Bühne des Lebens wirft, als perfekte Darstellung deines Inneren, was eben alles in dir wohnt. Also wir können die Göttlichkeit nicht beiseite lassen, wollen wir uns umfassend mit unseren Themen auseinandersetzen, wollen wir wirklich Erkenntnis und Befreiung. Alleine mit, da ist niemand, alleine mit, das Leben lebt mich, kommen wir nicht weiter. In meiner Erfahrung jedenfalls nicht. Und für die Menschen, die zu mir kommen, auch nicht. Weder die, die ihre Göttlichkeit verleugnen, noch die, die mit Tai-Tai-Tai-Eso-Dings-Krams ihren Geist vernebeln, noch die vielen scheinbar Wissenden vom Neo-Advaita-Planeten. Im Grunde suchen alle Verbindung zwischen Menschsein, Göttlichsein, Nichtsein, Allessein. Und das Thema Verantwortung und freie Wahl für das, was du sein willst, für das, was du sein sollst, gemäß deiner Funktion. Also Gott träumt und wir können diesen Traum bewusst träumen, wach, voller Freude, voller Zustimmung. Es ist dem sowieso schon zugestimmt, wie es ist. Da braucht es also niemanden mehr. Und trotzdem, gerade deswegen ist es so spannend, als Mensch zu schauen, wie es sich anfühlt, was sich verändert, welche Qualität mein Dasein hat in Hingabe und Zustimmung oder in Widerstand und dem Glauben, alles müsste anders sein. Ich merke, dass wir alleine jetzt in diesen paar Seiten schon ein Paradox nach dem anderen ausloten. Eben das zu vereinen, zu finden, was dich zu einem authentischen, erwachten Menschen macht. Oder eben auch nicht. Wenn jeder die Quelle des Lebens ist, das Leben selbst ist, wer ist dann Opfer, wer Täter? Also ich halte mal fest, wie ich es verstanden habe, was du geschrieben hast. Jetzt sind wir also schon zu sechst, von wegen eins. Also da ist Carmen als kleines persönliches Ich. Da ist Navia, das Bewusstseinsfeld und das Opfer. Dann ist da Patrick als kleines persönliches Ich. Dann Swami Salami, das Bewusstseinsfeld und der Täter. Na dann, willkommen in der illustren Runde unserer schizophrenen Anteile. Du schreibst, hier ist der Täter Patrick. Es wundert mich natürlich nicht, dass ich ein Täter bin. Es wundert mich, ich finde es spannend, warum du dieses Gespräch mit mir durchziehen willst und nicht mit einer Frau oder mit irgendjemandem anders, der mehr der Opferseite angehört. Ich wundere mich auch. Ich wundere mich zum Beispiel darüber, dass du dich nicht wunderst, ein Täter zu sein. Und es wundert mich, wie du darauf kommst, dass ich ein Opfer bin.
Hat dir Gott gesagt, dass er dich träumt? Hat Gott dir gesagt, was er will? Wärst du von selbst draufgekommen, dass alles hier Traum ist, wenn du es nicht irgendwo gelesen hättest? Gott träumt und wir können diesen Traum bewusst träumen. Wo hast du denn diese Weisheit her? Ist dein Bewusst in diesem Satz nicht vollkommenste Unbewusstheit? Du schreibst, Göttlichkeit erschafft Schatten und Licht, Gut und Böse, Himmel und Hölle. Einzig und allein ein erwachter, sich seiner Göttlichkeit bewusster Mensch erhält die Chance zu wählen. Wie kommst du auf diesen ganzen esoterischen Müll? Wer denkt da für dich? Du schreibst, unser Menschsein, unsere Programmierung ist der Filter, der sozusagen das auf die Bühne des Lebens wirft, als perfekte Darstellung deines Inneren, was ebenso alles in dir wohnt. Wie kommst du auf dieses Eso-Geschwurbel? Wo steht das? Wer denkt für dich? Zu deiner ganzen Flucht hinter deine spirituellen Konzepte fällt mir folgendes Gedicht ein, das ich vor Jahren einmal schrieb und das im Katschewke-Buch erschienen ist. Spirituelle Freunde. Ans rettende Ufer, sie wollen dich ziehen. So hungrig, vergiftete Augen. Bis du ihnen glaubst, was sie selbst doch nicht glauben. Und sie würden so brauchen, dass du ihnen glaubst, um sich selbst all den Unsinn zu glauben. Ja, wir sind hier im Märchen des Kaisers neue Kleider, will sagen, Carmens neue Kleider. Und nein, ich werde nicht sagen, dass deine Kleider schön sind, denn ich sehe sie nicht.
Du schreibst ans rettende Ufer, sie wollen dich ziehen, so hungrig vergiftete Augen, bis du ihnen glaubst, was sie selbst doch nicht glauben. Und sie würden so brauchen, dass du ihnen glaubst, um sich selbst all den Unsinn zu glauben. Was ist das rettende Ufer? Es gab einige, die wollten verführen, mich ziehen hierhin in den Schrecken, dorthin in das Licht, hierhin in die Liebe, dorthin in den Hass. Nirgendwo war das, was ich als Heimat, als lichtvoll ohne Gegenteil erlebt, was sich offenbart in all diesen Versuchungen. Viele Pharisäer und Schriftgelehrte, mit denen ich schon in der Runde saß. Und ja, vielleicht war ich das eine oder andere Mal eine von ihnen. Doch immer und immer wieder rief es mich zurück in die Mitte, in die Stille, in die Fähigkeit, mit mir und dem, wie es ist, zu sein. Was soll ich sagen? Zu wissen, ich bin nackt, ich bin unwissend, ich bin unschuldig, ich bin niemand. Schenkt die Freiheit, sich diesen Traum so schön wie möglich zu träumen und aus diesem Leben das Authentischste zu machen. Nicht als Betrug, sondern als ein schöpferischer Akt, der die Liebe zum Selbst, zu Gott, zur Grundlage nimmt. Und sollte niemand ihn mit mir träumen, so wäre es doch das Schönste. Und sollte niemand das sehen können, was sich mir zeigte, so wäre es ebenso. Und sollten alle probieren, wie oft geschehen, mich klein zu machen, zu vernichten, zu missbrauchen, zu schlagen, belügen, zu verspotten, zu verhöhnen, mich zu vertreiben oder auszuschließen, so wäre es denn so. Das, wovon ich spreche, schenkt tiefe Geborgenheit und Wärme. Es nährt von innen heraus. Es lebt, fühlt, spricht und handelt aus sich selbst heraus. Ohne Beeinflussung, ohne Manipulation von einem Außen, das es hier nicht mehr gibt. Selbst die giftigsten Augen können das, was du bist, nicht vernichten. Selbst der größte Betrug kann das nicht täuschen, denn das ist. Nackt sein, ohne Kleider, ohne Schutz, hingegeben, einverstanden. Ja. Patrick, das ist ein gutes Zeichen, dass du meine Kleider nicht siehst. Dann können wir ja endlich anfangen. Denn auch ich kann keine Kleider bei dir entdecken. Keiner, der dem anderen die Schleppe tragen muss. Kein Guruismus. Kein Dienen, kein Herrschen, kein Recht haben. Keine Verteidigung. Einfach nur eine Verabredung zweier Menschen, die sich vielleicht einiges zu sagen haben. Vielleicht einiges miteinander entdecken können, die vielleicht Spaß miteinander haben können oder auch nicht. Wir werden sehen. Also dann, Patrick und Nabia, die Erste.
Nabia, gut. Was treibt? Ja, das war so mal der Anfang, bevor das Buch dann langsam losgehen konnte. Überhaupt mal einiges kaputt zu schlagen, bevor man überhaupt dann mal über Ich reden kann. Über irgendeine Art von Ich. Es hat dann auch gut funktioniert, ne, im Lauf des Buches. Aber am Anfang musste es ein bisschen scheppern. Dann meine ich die halbe Stunde rum, also ich denke nicht von der Planung her. Ne, ich denke, Captain Penguin muss dann weg. Also ich denke, wir müssen die Zeiten schon ungefähr einhalten.
Ich habe Zeit.
Okay.
Kommt drauf an, wie lange danach zerbrochen werden will.
Also ich rede lang.
Das ist gut.
Also wir machen jetzt einen Riesensprung mitten in die Themen rein. Also wir haben uns sozusagen versprochen, dass wir das spirituelle Geschwätz weglassen und dass wir uns nur auf das Ich mal, also das ganz normale kleine Ich einlassen oder so, wie es ihm so geht.
Kapitel 3 im Apfelbaum. Wir sitzen gemeinsam im Apfelbaum, richtig, Patrick? Sag du es mir, denn ich kann gerade nicht mehr klar denken. Ist es der Apfelbaum mit dem Blick ins Traumland? Oder der Blick ins echte Leben, ungeschminkt und wild, voller Lebendigkeit, aber auch voller Tod und Abgründe? Oder ist das sowieso egal, weil alles aus dem Traumstoff gemacht ist, so wie unsere Teddybären? Der Baum, der uns magische Kräfte verleiht, übermenschliche Kräfte, um das alles auszuhalten. In meinem Becken surrt es, alle Zellen vibrieren, mein Herz brennt, in meinem Geist explodieren Lichter voller Farben und Töne. Es ist göttlich und teuflisch zugleich, mit dir hier zu sitzen. Ich möchte ewig mit dir hier sitzen und gleichzeitig schreiend wegrennen an einen sicheren Ort. Nur den gibt es hier nicht, nicht auf diesem Planeten. Ich wohne schon lange hier, deshalb weiß ich das. Hier gibt es keinen sicheren Ort. Deshalb bekomme ich hier auch so wenig Besuch, ist den meisten zu gefährlich. Deshalb freue ich mich ja auch so, dass du jetzt da bist und wir diese Verabredung haben. Gemeinsam hier sitzen. Ja, ich weiß, nichts ist für immer und trotzdem. Lass es mich doch einfach genießen, bevor jeder wieder seiner Wege geht. Ich genieße es, ich liebe es, ich fühle mich wohl, doch ich weiß, es ist trügerisch. Die Monster sind noch da. Nur um dann gnadenlos die letzten Masken herunterzureißen. Die Masken, die dich und mich noch trennen, von mir, von dir. Patrick, ist das der Tod? Der Moment, wo alles gleichzeitig da ist? Wo alle Geschichten an uns vorüberziehen, wo alle verpassten Gelegenheiten, alle Wahrheiten und Lügen sich offenbaren, gleichzeitig, wo wir nackt voreinander sitzen und es keine Masken mehr gibt, keine Opfer, keine Täter und doch dergleichen so viel, in mir, in dir, die Kinder, die Jugendlichen, die Frau, der Mann und das, in das sich alles auflöst, so wie jetzt gerade, wo Lust und Liebe und Schmerz sich vereinen wollen und es aber nicht geht, weil es gerade nicht vorgesehen ist. Es ist nicht vorgesehen, dass unser tiefstes Verlangen gestillt wird. Nicht jetzt, nicht so. Der verlorene Sohn und die verlorene Tochter sind noch nicht zu Hause, weil eben nicht alles eins ist, weil du eben du bist und ich eben ich. Weil ich eben hier bin und du dort. Der Film läuft. Wir dürfen durch alle Türen blicken, auch durch die große. In dein Kinderzimmer, in mein Kinderzimmer und in die vielen Kinderzimmer, die es gibt in jedem Menschen auf dieser Welt, auf die Existenz. Es ist schön, mit dir hier zu sitzen und zu träumen, zu fühlen, zu sprechen. Es ist so echt. Du bist so nah. Mit dir muss ich nichts verstecken, darf mich zeigen. Das ist schön. Mehr als das. Tröstet ein wenig vom Schmerz der Einsamkeit, den es immer noch gibt. Ja, es gibt ihn noch. Auch hier im Apfelbaum mit dir, Patrick. Nichts hat etwas genutzt. Keinen Schritt sind wir weitergekommen, als zu erkennen, dass es in diesem Spiel kein Entkommen gibt. Schau hin. Das ist es, sonst nichts. Du kriegst nichts, nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Nichts gehört dir. Du hast nichts zu erwarten. Aber gib gefälligst alles, denn das ist deine Bestimmung. Zeig dich, los, zeig dich. Zieh dich nackt aus, immer und immer wieder. Setz dich hin auf den heißesten und unbequemsten aller Stühle. Also zeig dich gefälligst, auch wenn sie dich wegjagen, auch wenn sie Angst vor dir haben, auch wenn sie dich alle ablehnen, weil sie doch nach etwas anderem gefragt haben. Sie fragen nach Erlösung und Erleuchtung und dann kommst du und zeigst dich. Wer bist du, dass du uns etwas lehren kannst, denen, die wir doch so viel wissen? Wer bist du, dass wir in deiner Nähe unsere Schatten nicht mehr unter Kontrolle haben? Wer bist du, dass wir in deiner Nähe den Himmel finden, doch nur, wenn wir bereit sind, durch alle Höllen zu reisen? Die Hölle ist immer auch in der Nähe, aber das weißt du ja. Du weißt es, das beruhigt mich. Wer bist du, dass wir uns in deiner Nähe so wohl und doch gleichzeitig so unwohl fühlen, dass wir alles tun müssen, um uns selbst und dich wieder unter Kontrolle zu kriegen? Verdammt, wer bist du und wer hat dich gerufen? Bring bloß nicht unsere Konzepte durcheinander. Und wenn wir es nicht schaffen, dich vor die Tore der Stadt zu verbannen, wenn wir dich nicht erpressen können, weil du nicht manipulierbar bist, wenn wir es nicht schaffen sollten, dich zu vernichten, dich vor die Gerichte dieser Welt zu stellen, die so richtig wehtun, so strafen wir dich mit Nichtachtung, mit Hohn, mit Spott, mit Ignoranz. Wehtun muss es dir, richtig wehtun, denn wer bist du, dass du alleine durch dein bloßes Dasein eine Provokation bist für uns, die uns doch alle so schön eingerichtet haben in dieser Welt, in jener Welt, in dieser Wahrheit, in jener Wahrheit. Patrick, wir sind heimatlos, total heimatlos. Es gibt keinen Platz in dieser Welt für dich und für mich. Ich bin gerade noch so klein, doch jetzt sitzen hier auch Patrick und Carmen. Ein Mann mit einer Geschichte, eine Frau mit einer Geschichte. Heimatlos in meinem Apfelbaum. Die Weisheit sitzt bei uns und die Dummheit. Die Sehnsucht, die Liebe und die Angst. Verbundenheit und die Distanz. Die Sinnlosigkeit und der Sex. Die Lust und die Hoffnungslosigkeit. Die Sucht, die Gier und die Verzweiflung. Kannst du sie auch fühlen?
In welche Richtung wir blicken vom Apfelbaum aus? Früher dachte ich, es wäre der Blick in die Welt der Zukunft. Heute weiß ich, ich habe geträumt. Und doch will ich diesen Apfelbaum niemals verlieren, weil das, was passiert, Wichtigkeit einbüßt. Und das, wovon ich träume, immer wichtiger wird. Ich will sagen, auch wenn die Träume scheinbar weniger Realität haben als die Welt da draußen, sind sie mir doch wichtiger als die Welt da draußen. Und meine Träume sind meine Wahrheit und wahrhaftiger als mein Lebensweg. Der Lebensweg meiner Träume ist für mich viel reicher als das, was wirklich passiert ist. Reicher und kraftvoller. Der Blick aus dem Apfelbaum. Hallo?
Ich wollte gerade was Wichtiges sagen. Jetzt gerade bin ich es gewesen.
Hallo? Oh, ich bin auf Sendung. Also den Abschnitt noch, dann ist er Ruhe. So. Und meine Träume sind meine Wahrheit und wahrhaftiger als mein Lebensweg. Der Lebensweg meiner Träume ist für mich viel reicher als das, was wirklich passiert ist. Reicher und kraftvoller. Der Blick aus dem Apfelbaum heraus ist der Blick in meine Melodien. Auch wenn ich manche von ihnen in diesem Leben vielleicht nicht mehr leben werde. so wie ich bei einer Frau die Melodie spüren kann, die doch so die meine ist. Aber sie lebt sich nicht als die meine, sondern eben in dieser Frau. Auch wenn das alles Selbsttäuschungen sein sollten, sie sind mir wichtiger, haben mehr Mehrwert für mich als ein Leben in einer wie auch immer gearteten Realität. Und auch den Schmerz, den es bedeutet, das Hier und Jetzt zu verlassen, werde ich, wann immer es sein will, auf mich nehmen, denn meine Träume, ob nun aus Schmerzen geboren oder aus Lebenslust, sind das Beste, was ich als Person haben kann. Das Reichste, meine Stärke. Kaum geschrieben wird mir klar, dass das, was ich beschreiben wollte, einfach diesen Blick aus dem Baum heraus nun zu einer Klugscheißerei entartet ist. Alles zurückdrehen, alles durch 10 teilen und doch behält es diese Stärke, weil eben nichts anderes an die Wichtigkeit heranlangt. Zumindest für die Person Patrick nicht. Gut. Darf ich jetzt heim? Das wird heute nicht.
Dankeschön, ne? Genau.